Politik, ja klar, es ist vielleicht immer so ein bisschen das Gegeneinanderspielen von Positionen und ist vielleicht in dem Punkt nie ganz aufrichtig. Aber wenn es komplett entrückt von der Realität sich auf ein Level abspielt, hier ist Realität und hier ist irgendwie Politik und hier diskutieren wir, ich glaube, dann entsteht bei vielen Leuten genau dieser Eindruck, ne? Was wähle ich nicht mehr. Ja.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Wie siehst du das Jahr 2025, Konstantin Schreiber? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bevor ich mit der Anmod beginne, möchte ich euch etwas fragen. Und zwar, wir haben uns entschieden, jetzt wieder lose und lockere Anmoderationen zu machen. Und ich möchte euch bitten, auf Instagram mal in die Kommentare oder auf Patreon reinzuschreiben, ob das okay ist. Möchtet ihr gerne diese hochkonzentrierten, ordentlich vorgeschriebenen Anmoderationen oder möchtet ihr die Anmoderation, die ich nach dem Gespräch mache, aus einem Bauchgefühl heraus? Das würde mich einfach mal interessieren, weil es auch hitzige Diskussionen dazu im Büro gab. Deswegen jetzt die bauchgefühlte Anmoderation. Ich habe mit Konstantin Schreiber gemeinsam einen Jahresrückblick gewagt. Dieser Jahresrückblick mit Konstantin Schreiber hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch weil wir manchmal nicht einer Meinung sind und weil ich finde, dass es wichtig ist, dass wir Gespräche führen mit Menschen, die nicht immer unserer Meinung sind. Und weil wir unterschiedlich sind, glaube ich, dass dieses Gespräch sehr bereichernd sein kann. Und so mit diesen zwei sehr unterschiedlichen Blicken gucken wir auf 2025, sprechen über die überraschendsten politischen Ereignisse, die negativen Ereignisse. Wir reden aber auch darüber, welches Brettspiel für Konstantin Schreiber das beste Brettspiel war. Und ich kann euch sagen, ich entziehe ihm nach seiner Antwort die Möglichkeit, jedwede Einschätzung zu Brettspielen zu machen. Wir sprechen aber auch darüber, wie man seinen Blick optimistischer gestaltet und wenn man sich so viel mit Nachrichten beschäftigt hat, wie Konstantin Schreiber, wie man resilienter wird. Der Blick ins Jahr 2025 ist mit Konstantin Schreiber auch ein Blick ins Jahr 2026 und ganz am Ende gibt er uns nochmal etwas auf den Weg mit, was, glaube ich, sehr hilfreich sein kann. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Gespräch. Wahrscheinlich sitzt ihr jetzt auch alle im Zug oder im Auto und müsst nach Hause fahren zu euren Eltern oder auch nicht oder seid irgendwo hin und auf dem Weg. Es ist der richtige Moment, um diesen Podcast zu hören. Frohes Fest, so sagt man das ja.
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Mittwoch, der 17.12.2025 um 15 Uhr.
Dieses Gespräch beginnt gleich mit so einer ganz tollen Neuigkeit. Konstantin Schreiber schläft manchmal bis 10.30 Uhr.
Wenn ich nicht zu Hause bin und kein Kind mich um 5.30 Uhr weckt, das ist ja auch so immer die Sache. Also
so, ich finde, Journalisten schlafen nicht. Und Journalistinnen, das ist einfach so, die sind immer wach und müssen immer was machen. Das ist so.
Haben wir jetzt schon richtig losgelegt? Ist das jetzt
ja, das
okay, ich wollte gerade sagen, muss ich aufpassen, was ich sage. Nee, ich bin ja Kummer gewohnt. Also wenn man so diesen Schichtdienst miterlebt hat in so einer Nachrichtenredaktion, da muss ich sagen, da war ich eine Zeit lang extrem flexibel. So einen Tag schlafen von 9 Uhr morgens bis 15 Uhr abends arbeiten, dann die nächste Nacht schlafen von, keine Ahnung, 19 Uhr bis 3 Uhr morgens. Und es ist erstaunlich, wie man das trainieren kann. Also das ging auf Knopfdruck. Ich lege mich hin und penne. Ich weiß aber auch, dass manche Kollegen, und es gab sogar mal ein, zwei Kollegen, die deswegen bei der Tagesschau aufgehört haben, weil die gesagt haben, die kriegen das nicht hin. Also diese permanente Umstellung.
Ja. Das ist ja auch bei so Frühstücksfernsehen ist für mich auch der größte Albtraum. Dieses irgendwie um 3 musst du aufstehen, um 4 bist du im Studio, dann arbeitest du bis um 9 und dann das 5 Tage die Woche. Das ist zu hart.
Ja, da habe ich auch mal gesagt, wenn ich mit denen kurz so geschaltet habe oder wenn man vorher mal so spricht, das könnte ich nicht. Das ist nochmal was anderes. Ich finde, wenn du es mal machst, Dann ist das so ein Ausreißer, aber so montags bis freitags, jeden Morgen um 1 Uhr aufstehen, da müsste ich wirklich sagen, schön, dass Sie an mich gedacht haben, aber der Job ist nichts für mich. Ich habe das mal bei NTV, wo ich ja vorher war, auch eine Zeit lang so eine Frühschiene, da habe ich jemanden vertreten, der im Urlaub war und eine Woche jeden Morgen Frühdienst und da sagten die Kollegen immer am Anfang, Jan, der kommst da rein. Am Freitag habe ich gesagt, bitte erschießt mich, ich kann nicht mehr. Ja, also es gibt schon so einen natürlichen biologischen Rhythmus, den hat man drin oder nicht. Also das könnte ich zum Beispiel auch gar nicht.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen beim großen Jahresrückblick mit Konstantin Schreiber. Es beginnt mit dem Schlafrhythmus und keine Ahnung, wo uns das Gespräch hinführt. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich richtig vorbereitet bin. Und ich habe jetzt hier auch so einen Fragenkatalog, was sehr ungewöhnlich für unser Format hier ist, vorbereitet, weil ich ja dann immer aus dieser Bauchperspektive heraus frage, so, was mich als Journalist interessiert, interessiert auch die Hörenden. So arbeite ich dann das durch. Aber diesmal habe ich mich, um ehrlich zu sein, auch bei dir nicht so ganz getraut, vollkommen unvorbereitet in das Gespräch zu gehen.
Warum denn nicht bei mir?
Ach, naja, du bist so ein ordentlicher Kollege. Da, weißt du, so da ich habe auch, wenn ich so Kollegen interviewe oder Kolleginnen, also Journalisten interviewe, dann habe ich immer so ein bisschen Schiss, um ehrlich zu sein, weil die gucken ja nochmal anders auf die eigene Arbeit.
Ja, ne, wir kennen uns ja bisher eigentlich gar nicht wirklich. Deswegen finde ich das erstaunlich, dass du sagst, ich bin so, was hast du gesagt, so ein ordentlicher, ordentlicher Kollege. Ich bin eher berühmt-berüchtigt für mein wandelndes Chaos, von daher.
Was ich mit, also ordentlich vorbereiten müssen. Ordentlich meint natürlich irgendwie, weißt du, so was, anerkannter Journalist, die ordentliche Stimme des Gewissens, irgendwie so, das meine ich damit. So, du wirst dafür erkannt, dass du für diese journalistische Sauberkeit, für die Öffentlich-Rechtlichen ja auch stehen, dafür wirst du, glaube ich, auch anerkannt und erkannt.
Auch wenn du nicht mehr da bist. Nee, sicherlich. Also die Seriosität der Tagesschau trägt über das Ausscheiden hinaus sicherlich eine ganze Weile. Ach ja, also ich meine, ich würde schon von mir auch behaupten, dass ich ein Journalist bin, der versucht, irgendwie ernsthaft und sauber und anständig zu arbeiten. Also wie die allermeisten wahrscheinlich. Also wenn das dann aber so gespiegelt wird und so ankommt, ist ja gut. Also dann freut mich das tatsächlich sehr zu hören. Gebe ich natürlich aber gerne zurück. Also ich bin ja ein großer Fan deiner Reportagen.
Danke. Ja. Und die sind auch immer sauber und ordentlich. Aber hier in diesem Podcast, bei Alles muss raus, da soll einfach auch mal das lockere Gespräch möglich sein. Deswegen auch die erste gleich Einstiegsfrage an dich zum Jahr 2025. Es gibt ja diese sogenannten Lady Di-Effekte. Das ist, wo warst du, wenn was passiert ist? Und das ist entstanden mit diesem furchtbaren Tod von Lady Di, dass ganz viele Menschen sich daran erinnern können, wo sie waren, als sie diese Nachricht erfahren haben. Und seitdem gibt es diese Bezeichnung Lady Di-Effekt. Und ich frage mich, hattest du 2025 so Momente, wo du sagen würdest, da weiß ich, wo ich war, als ich diese Nachricht bekommen habe?
Gute Frage. Ich meine, Lady Di ist natürlich, hängt sehr hoch. So. Also vergleichbare Momente sind ja so 11. September. Mhm. Vielleicht, dann war für mich so noch der 7. Oktober tatsächlich, wo ich auch fassungslos irgendwie gesehen habe, was da passiert ist. Im vergangenen Jahr tatsächlich in so einer Kategorie nicht. Mhm. Es ist eher so, ist aber andererseits so, dass mich Themen dauerhafter beschäftigen als früher. So das, und das ist für mich schon ein neues Phänomen. Ne? Also dass es früher diese Nachrichtenpeaks gab, ne, das Leben ging so seinen Gang und dann passierte was, man hat reingeschaut, irgendwo ist wirklich ein Anschlag passiert oder irgendwie jemand ist gestorben oder irgendein anderes großes Ereignis. Was ich bei mir neu merke, und das ist in diesem Jahr sehr ausgeprägt auch gewesen, dass ich wirklich auch nachts drüber nachdenke oder dass ich Dinge mit mir rumschleppe. Also tatsächlich so dieses, was passiert mit uns? Ja, also irgendwie, man hat ja so, oder ich insbesondere, aber ich glaube auch Menschen um mich herum, so das Gefühl, irgendwie geraten Dinge so ins Rutschen, von denen wir immer dachten, die stehen irgendwie so fest. Ja, ob das jetzt Fragen sind zu unser Wohlstand, unsere Demokratie, so gesellschaftlicher Zusammenhalt. Also es ist gar nicht so eine Nachricht, die mich jetzt fesselt. Aber ich merke, dass mich diese Veränderung und auch dieses, so ein bisschen so ein Grollen eines Wasserfalls in der Ferne und man hat das Gefühl, man sitzt auf dem Fluss und fährt so Richtung Wasserfall und es wird immer lauter. So, das beschäftigt mich extrem. Und das
Ich hatte dieses Jahr tatsächlich, also auch, eigentlich ist es ja ein gutes Jahr, wenn du keine Lady Di-Momente hast, weil die ja immer wirklich sehr negativ konnotiert sind. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, seit der Inauguration von Donald Trump habe ich das Gefühl, dass die Gesellschaft so ins Schlittern geraten ist und es eine Nachricht nach der anderen kommt und ich kann mich, das war für mich der einzige Moment, so dieser 20. Januar, ich weiß, ich war irgendwie in Brandenburg und habe so überlegt, was bedeutet das jetzt für die Welt? Und er hält, um ehrlich zu sein, auch sein Versprechen. Also diese Unruhe, die er stiften wollte, die stiftet er mittlerweile ja auch global mit Blick auf Venezuela. Und da habe ich wirklich, so, also was du beschrieben hast, dieses man blickt länger auf Nachrichten, das kann ich nachvollziehen, weil ich das dieses Jahr auch so habe, weil alles auch neuerdings so miteinander zusammenhängt. Also die große Debatte, die wir jetzt zum Beispiel seit Sydney führen, was sind die Konsequenzen dieses global angestiegenen Antisemitismus? Ist es das, was wir dort gesehen haben? Ist das eine dieser Konsequenzen? Also alles hängt mit allem mittlerweile zusammen und es ist so sichtbar geworden in diesem Jahr, finde ich.
Ja, und es rückt so nah. Das ist vielleicht auch der Unterschied eben vielleicht zu so Lady Di-Momenten in der Vergangenheit. Ich meine, 11. September hat uns auch betroffen gemacht, aber es war natürlich erstmal in New York. Aber ne, wenn Donald Trump jetzt Europa quasi zum ideologischen Gegner erklärt, wir kriegen es ja zu spüren, weil es auch wirtschaftlich Auswirkungen hat, weil auch so die Debatten im Alltag irgendwie immer härter werden. Also es ist nicht mehr nur, man schaltet den Fernseher ein und sieht was, sondern man spürt es wirklich so. Und das finde ich, also ich bin kein ängstlicher Mensch und ich bin auch kein Pessimist, gar nicht. Ich bin vor allem Realist so. Und dazu gehört auch, das anzuerkennen, dass es wirklich, wir bilden uns das nicht ein. Es ist Mist gerade an vielen Stellen. Es ist auch beängstigend, was passiert. Ich glaube wirklich, wir sind uns gar nicht so bewusst, wie gravierend so diese Veränderungen sind. Also gerade, dass USA und Europa nicht mehr zusammen simultan in die Zukunft gehen so, und da auch viele Themen nicht mehr gemeinschaftlich gleich gesehen werden. Das ist eine historische Veränderung, die ist krass. So.
Ich glaube, die Wahrheit ist, das versteht auch niemand. Man hat ja das Bündnis zwischen Europa und den USA vor Trump, hat man ja kaum verstanden, wie es funktioniert, was die Basis ist. Okay, nach 45 große Unterstützung in Westeuropa durch die USA. Und dann wurde es aber immer abstrakter. Und dieses Brechen hat uns erstmal deutlich gemacht, dass das gar kein abstraktes Bündnis war, sondern da waren wirklich Bündnisse und Sicherheiten, die man sich garantiert hat. Und ich glaube, das ist das Erschreckende. Das ist wie so eine Langzeitbeziehung, wo man sich eigentlich vor 10 Jahren schon trennen wollte, aber noch 10 Jahre durchgehalten und dann nach der Trennung merkt, ach nee, da gab es ja doch was Gutes, was ich nicht mehr gespürt habe.
Ja, und das hat uns natürlich auch viel Verantwortung abgenommen, gerade im Sicherheitsbereich. Das ist natürlich so, es hat auch viel an, hat es ermöglicht. Also so Innovation war natürlich auch etwas, was eigentlich, wenn man so die Weltkarte sich angeschaut hat, in einem ganz klar umrissenen geografischen Bereich, nämlich da links und da rechts Europa, USA stattgefunden hat. Und das geht von Europa tatsächlich weg. Ne? Also Innovation findet so anders statt. Und auch dieses Kapitalismus irgendwie auch ein Reizthema. Ich würde aber sagen, dass wir viel zu wenig noch über so diese wirtschaftliche Komponente sprechen. Mhm. Wenn man sich anschaut, wie die wirtschaftliche Entwicklung zum Beispiel auch in den USA ist, wie die Einkommensentwicklung dort ist, wie sie aber auch in anderen Teilen der Welt ist. Da kann man, wenn man es positiv sehen will, sagen, na, ist doch toll, endlich wird Reichtum auch globaler verteilt. Wenn man dann aber ansieht, dass bei uns in Deutschland die Durchschnittslöhne eben nicht in gleicher Weise steigen oder eher im Reallohnbereich stagnieren oder sogar zurückgehen, na, die Wirtschaft seit Jahren stagniert, dann ist es, also auch da finde ich, wir sind uns gar nicht bewusst, was das bedeutet, wenn irgendwann unser Sozialsystem tatsächlich nicht mehr finanzierbar ist. Also irgendwann ist man auch mit dem x-ten Schuldenpaket oder Sondervermögen am Ende. Und nochmal, also ich bin kein ängstlicher Mensch, aber da ertappe ich mich dabei, dass ich denke, wird das gut gehen? Und haben wir Rezepte, um da rechtzeitig gegenzusteuern?
Wirst du manchmal auf Partys gefragt, du als Journalist, der sehr viel mit Nachrichten zu tun hat, sehr viel mit schlechten Nachrichten, wie du damit copst? Was ist so dein Trick mit diesen schlechten Nachrichten
umzugehen? Auf wie viele Partys gehst du so die Woche? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Ich würde sagen, so eine im Jahr.
Das schaffe ich nicht. Dann komme ich nicht drauf.
Wirst du im ICE-Bordbistro manchmal angesprochen darauf? Herr Schreiber, wie kopen Sie mit schlechten Nachrichten?
Ja, tatsächlich. Auch im Zug gab es schon mal 1-2 Unterhaltungen darüber. Sonst aber auch im erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis, die alle nicht mehr so drauf sind, dass wir jeden Tag Party machen. Die Zeiten sind irgendwie gerade, was heißt denn, vorbei? Klappt halt nicht. Aber es ist ein Riesenthema. So. Das ist aber schon seit Jahren so. Ich habe ja sogar mal ein Buch darüber geschrieben, vor 2-3 Jahren, glaube ich. Weil das gerade so zu Corona-Zeiten auch schon echt ein Ding war, haben wir ja auch gehört, dass viele Menschen wirklich so psychische Probleme auch bekommen haben wegen der Isolierung zu Hause und dass man nicht so viele Kontakte hatte, die ganzen Vorschriften, die negativen Nachrichten. Also das ist schon seit Jahren echt so ein Ding. Mir persönlich gelingt es eigentlich gut. Wobei, na gut, jetzt habe ich ja gerade gesagt, ich habe mich mit dem Thema auch mal intensiver beschäftigt. Und das ist schon, war sehr interessant. Ich habe mich das nämlich auch gefragt. Ne? Also kann man das trainieren? Kann man Resilienz trainieren? Kann man trainieren, sich auf Positives zu konzentrieren? Und da habe ich mit so Glücksexperten gesprochen und mit Leuten, die sich auskennen. Und da ist die ernüchternde Antwort tatsächlich, das Allermeiste ist genetisch vorgegeben. Also ob jemand
Resilienz mit schlechten Nachrichten... Das wusste ich gar nicht.
Ja, also man geht davon aus, dass... Also Resilienz, Glück, Optimismus, je nachdem, wie man das beschreibt. Also glücklich sein, die Fähigkeit tatsächlich, also das Glas halb voll und nicht halb leer zu sehen, das ist, sagen Experten, inzwischen zu 50% genetisch. Also je nachdem, ja.
Und das ich ist muss lachen, weil das, weißt du, 50% genetisch ist eigentlich die Variante von, das ist das Glas voll oder leer. Als genetische
Version.
Genau,
da kann man schon dran sehen. Ja, aber früher hätte man gesagt, es ist viel weniger. Also ne, man hat ja ganz lange den Ansatz vertreten, es ist überwiegend irgendwie soziale Prägung, wie man aufwächst, wie man sich selber irgendwie zusammenreißen kann. Und da sagt die neuere Forschung, nee. Also die Hälfte ist wirklich genetisch, je nachdem, wie schnell bestimmte Botenstoffe im Körper abgebaut werden oder angeschwemmt werden. Man kann immerhin noch 50% irgendwie dran arbeiten, aber es ist eigentlich eine ganze Menge. Das heißt, es gibt tatsächlich Leute, denen es leichter fällt und denen es schwerer fällt und denen kann man auch keinen Vorwurf machen. So, und das ist, glaube ich, da hat man entweder ein bisschen Glück oder Pech. Davon abgesehen ist mein Tipp natürlich schon, sage ich als Journalist, weniger Nachrichten gucken. Oder ja, ich sage nicht ausschalten, ich sage aber auch mal umschalten. Ne? Also natürlich, wenn ich abends um 23 Uhr noch mit dem Handy unter der Bettdecke sitze und genau, da kriege ich auch schlechte Laune. Im Dunkeln, im Winter, 23 Uhr, ich liege im Bett und lese mir Weltuntergangsnachrichten mit Putin und der Atombombe durch. Da ist kein Wunder, wenn man schlecht drauf ist. Also einfach auch mal wieder zu lernen, umzuschalten. Das ist ja auch so ein Thema unserer Zeit. Klar, ich meine, ich daddel auch viel am Handy rum. Und wenn man irgendwo wartet, am Bahnhof oder am Flughafen, was soll man da machen? Ja, natürlich gucke ich auch mal aufs Handy. Aber ich trainiere das schon nach wie vor bewusst auch mal zu sagen, nee, jetzt lege ich es mal irgendwie 1-2 Stunden weg. Deswegen antworte ich manchmal auch längere Zeit nicht und lese tatsächlich ein Buch. Oder in der U-Bahn habe ich irgendwie ein Magazin dabei und gucke nicht nur aufs Handy. Also das wäre für mich, wenn Leute sagen, ich werde mit der Situation gerade nicht fertig und finde das alles schlimm, das ist schon der erste Hinweis. Also weil es gibt im Alltag, auch wenn die Welt droht unterzugehen jeden Moment, doch noch viele schöne Momente, man muss sie nur sehen.
Das ist tatsächlich eine Verdrossenheit, die ich aber auch schon feststellen kann. Also auch in der Arbeit, die wir beide machen, in den Reportagen, die wir machen hier auf unserer Seite, der Bedarf an dieser Art Geschichten sinkt. Es ist der Wunsch eher nach Zerstreuung als nach dem ernsten Thema. Und ich frage mich, ob wir irgendwann als Journalisten auch sagen müssen, nee Leute, ihr müsst leider euch doch noch mit den düsteren Seiten des Lebens beschäftigen, weil nur zerstreuen funktioniert auch nicht. Also ich habe so ein bisschen Schiss davor, dass die Lage immer heikler wird und deswegen Leute einfach immer weniger Bock haben, sich auch die ernsten Sachen anzugucken.
Also wo ich das ja sehr verfochten habe, war bei der Tagesschau, als ich noch da war. Da gab es immer wieder auch es gab bei der Tagesschau ganz viele Zuschriften, das hat so mit Corona angefangen und danach auch und immer wieder die Diskussion, müssen wir mehr positive Nachrichten bringen? Ja, einfach weil die Welt ist so schlecht. Und da habe ich immer gesagt, ich finde nein. Also es gibt andere Formate, andere Sendeplätze für Zerstreuung, für Positives. Wir können die Welt nicht positiver darstellen, nur weil wir Angst haben, dass die Leute überfordert sind. Da gab es eine große Diskussion und unterschiedliche Ansichten. Es ist schon so, dass dann, solange ich auch da war, hinten raus ganz häufig dann buntere Nachrichten gebracht wurden. Also der Pinguin, der von der Antarktis bis nach Südamerika geschwommen ist und fröhlich an Land gewatschelt ist und so weiter, hätte man vor 5 Jahren, glaube ich, nicht in der Tagesschau gesehen. Aber das ist so dem geschuldet, dass viele Zuschauer das sicherlich auch geäußert haben, den Wunsch. Aber ich bin da eher so bei dir, dass ich sage, nee, das kann jetzt nicht den Journalismus an sich beeinflussen, zu sagen, wir machen es schöner, weil es so schrecklich ist. Eben mein Hinweis wäre eher zu sagen, man muss es nicht 24 Stunden am Tag sich angucken. Und es gibt ja andere Formate und auch andere Rahmen, in denen man kann ja auch Sport machen oder man geht in die Natur oder man liest irgendwie ein Kunstmagazin. Also es gibt ja schon Angebote. Es muss ja nicht 24/7 die Weltuntergangsproblematik oder Hard News sein. Aber der Journalismus an sich muss die Wirklichkeit abbilden, wie sie ist. Und ich sträube mich im Übrigen auch so ein bisschen dagegen, immer zu sagen, es ist so schrecklich wie noch nie. Also den Eindruck haben ja manche auch. Wenn ich mit meinem Papa rede, der wird jetzt 88, der sagt, nee, früher war es auch nicht gut. Ja? Also Ölpreisschock in den 70ern, Ozonloch in den 80ern, Kuba-Krise, da war die Welt wirklich ganz kurz vorm Atomkrieg.
Tschernobyl. Für mich ist immer Tschernobyl so, wow. Da dachte genau. Einfach in dieser Zeit dachte man wirklich, es ist vorbei. Man hat die Welt durchgespielt, genau. Ist kaputt.
Ja. So. Also ja. Genau, das gab es ja immer. Ich glaube, es hat anders gewirkt, ne? Weil wir eben nicht das Smartphone hatten. Man hat abends den Fernseher eingeschaltet, hat meinetwegen Tagesschau gesehen und dann hat man eine Unterhaltungssendung gesehen, eine Familiensendung und dann kam was anderes. Ich denke nur, dass diese Wirkungsmacht, es ist jeden Tag permanent hier auf dem Ding, zu Hause, vorm Schlafen gehen, vorm ins Bett gehen, dass es halt dadurch so übermächtig wirkt. Ich glaube aber, die Nachrichten waren selten immer gut.
Was waren für dich 2025 in Deutschland die überraschendste politische Nachricht?
Du stellst wirklich...
Ja, da habe ich auch eine Antwort. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, wenn ich dir die verrate, was ich sagen würde, würdest du dem zustimmen.
Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr merkt, es ist nicht geskriptet, es ist auch nicht groß vorbereitet. Nochmal, halb verschlafen, versuche ich jetzt in meinem Gedächtnis nach innenpolitischen News zu kramen. Fällt mir da wirklich die eine ein? Na, ich finde, gut, aber nee, das war, glaube ich, im letzten Jahr mit dem Schuldenpaket. Ne? Schuldenpaket war 2024. Dann fällt das raus. Auch da, ich weiß nicht, ist es so die einzelne Nachricht? Ich finde schon so dieses Hickhack ums Rentenpaket. Deswegen komme ich da jetzt drauf, weil das so ähnlich ist wie bei der Schuldenproblematik. Fatal für Ansehen von Politik. Ja, also wenn wir uns an diese Aufnahme des Sondervermögens, diese hohen Schulden im letzten Jahr erinnern, da war es ja so, dass im Grunde durch einen kleinen Trick, man hat also noch die Mehrheit aus dem alten Bundestag mitgenommen, um Schulden für die neue Legislaturperiode zu beschließen, dieses extreme Sondervermögen oder diese Schulden zugelassen wurden, wo dann, finde ich, schon berechtigterweise viele Menschen Fragen an demokratische Abläufe hatten und auch ja im Wahlkampf ja vorher was ganz anderes gesagt wurde, als dann letztlich umgesetzt wurde. Und so ähnlich ist es ja auch bei dieser Rentenproblematik plus, dass eben diese extremen Gegensätze zwischen jüngerer und älterer Generation, deren Warnungen von Experten, dass das alles so nicht finanzierbar ist und so weiter, die unüberwindbaren Gegensätze zwischen Union und SPD. Ich glaube, dass solche Entscheidungen und solche Prozesse echt Schaden anrichten.
Ja. Ich meine, wir beide sind ähnlich alt und ich kann mich erinnern, als wir beide jung waren. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war.
Ich habe gar nicht geguckt.
Ich bin 44.
Okay, ich bin älter.
Aber ich glaube, wir sind trotzdem eine Generation. So.
Ja, ja, nee, genau. Ja. Ich wollte nur sagen, der Seniorere, ja.
Ich kann mich erinnern, als ich so 20 war und bei der Sparkasse war, wurde mir gesagt, sie müssen unbedingt eine Riester-Rente abschließen für ihre Renten. Vorsorge. Und damit ist auch ihr Problem gelöst. Und ich glaube, jede Generation hat diese Lüge, das schließen sie diese eine Sache ab, dann ist ihr Rentenproblem gelöst. Glaubst du, dass die ETF-Rente, dass diese Fondsrente, dass das die Lösung aller Probleme ist?
Naja, ich bin zum Beispiel schon, Verfechter? Ich finde den Ansatz gut zu sagen, man guckt, dass man Systeme anders finanziert bekommt als über reine Umlagefinanzierung. So. Andere Staaten sind da sehr erfolgreich mit unterwegs. Norwegen zum Beispiel, die natürlich über ihre Öleinnahmen ganz andere Finanzierungsquellen haben, die das Geld dann über Sovereign Wealth Funds, also Investmentfonds, versuchen so anzulegen, dass sie in der Zukunft den Wohlstand erhalten können.
Das ist doch so eine ganz bizarre Summe, was jetzt schon jeder Norweger und jede Norwegerin zur Verfügung hat. Irgendwie so eine ganz hohe Summe ist das doch.
Ja, ja, ich habe die Summe jetzt auch nicht im Kopf, aber es ist auch der größte Investmentfonds inzwischen der Welt. Es gibt ja andere Ölstaaten, Abu Dhabi, Katar, die ähnliche Instrumente haben, die also auch über Sovereign Wealth Funds versuchen, eben das Geld anzulegen. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Also zumindest Stand jetzt ist es so, dass da wirklich eine Menge Vermögen generiert wird. Und in Deutschland gibt es einzelne kleinere Sovereign Wealth Funds. Gott, nagel mich nicht fest, was ist denn der eine, den wir haben? Da geht es, ist das nicht irgendwie so ein Energiefonds? Das müsst ihr aber auch nochmal recherchieren. Aber zumindest ist dieses Modell bisher in Deutschland ja, überhaupt nicht etabliert. Und man sieht ja einfach, dass man über diese Umlagefinanzierung absehbar, und das sind ja Rechenmodelle, die sind valide und die verändern sich auch seit vielen Jahren nicht. Und wir sehen ja, wie gerade im Gesundheitsbereich, wie eng die Budgetmöglichkeiten inzwischen sind. Also das zu sagen, man bricht es auf und profitiert davon, dass aus historischer Erfahrung über Investitionen und auch gerade an Aktienmärkten und so weiter Wohlstandszuwachs überproportional stattfindet, finde ich erstmal richtig. Ich würde sagen, man sollte vielleicht nicht das nur darauf setzen, weil das hat natürlich immer die Gefahr kurzfristiger Einbrüche und Schwankungen, wie zu Corona-Zeiten, wo dann Vermögen auf einmal in gewaltigem Maße abgeschmiert ist. Aber die langfristige Kurve zeigt im Vergleich zu allen anderen Finanzierungs- oder wie soll man sagen, Ertragsmöglichkeiten extrem steil nach oben. So.
Also die Summe ist ungefähr 300, laut ChatGPT, rund 300.000 Euro pro Person. In Norwegen. Aber das ist kein frei verfügbares Bargeld, sondern ein theoretischer Durchschnittswert, der den Wert dieses Fonds abzeichnet. Es ist natürlich so, dass ich oft Zweifel an diesen ETF-Geschichten habe, weil niemand garantiert uns, dass dieses System ja in 30, 40, also jetzt, ich meine, die jetzt 20-Jährigen in 45 Jahren, in 50 Jahren noch existiert. Also ich glaube, das ist aber...
Das ist sicherlich richtig. Also die Garantie hat man nicht. Man hat aber natürlich auch nicht die Garantie. Also was sind die Alternativen, dass man eben über Umlagefinanzierung eine Summe X irgendwo anlegt und du hast auch nicht die Geldwertgarantie. Also dass das Geld in 50 Jahren überhaupt noch diese Kaufkraft letztlich hat. Das ist, wenn das gut gemanagt wird, hoffentlich, dann bleibt uns der Wert des Euro noch lange erhalten. Aber auch da hat man historisch gesehen, das ist kein Selbstläufer. Ne? Also und willst du dann das Geld in Gold anlegen? Ist genau. Also du hast ja immer das Problem, dass das Reichtum und Vermögen auf irgendeinem Träger gespeichert sein muss. Und diese Speicher sind alle nicht für die Ewigkeit. Insofern ist es, also was ich gerade sagte, ich würde es auch nicht nur auf eine Karte setzen, aber als ein Element neben ne, der rein geldwertbaren Anlage, was weiß ich, auf dem Konto oder als Gegenwert irgendwie in Edelmetallen, was auch immer, ist es sicherlich richtig, das zu diversifizieren und davon dem Zuwachs an Wert zu profitieren. Gott, ich hoffe, das ist nicht zu...
Also ich wollte gerade sagen, so
alle abgeschaltet.
Ja, Rententipps mit Konstantin Schreiber. Herzlich willkommen. Ja, meine größte Überraschung. Ja, aber es ist ja nicht, also es ist halt ein super leidliches Thema, aber leider muss man über Rente reden. Das ist einfach so.
Na, es geht ja auch nicht nur um Rente. Es geht ja, also ich beschäftige mich schon, also ich habe ja mal in grauer Vorzeit, ich bin ja nicht als Journalist gleich durchgestartet. Ich habe ja mal Jura studiert und in der Bank gearbeitet. Steht interessanterweise bis heute auch nicht bei Wikipedia. Ich habe meinen Wikipedia-Beitrag übrigens nicht selbst geschrieben. Wunder mich, was da drin steht und was da nicht drin steht. Also insofern habe ich da ich finde das sehr spannend. Nicht, weil ich so ein überzeugter Kapitalist bin, was ich in Teilen doch, oh Gott, das ist ein großes Thema, doch ich bin es irgendwo schon auch. Kein Turbokapitalist, aber ich glaube, kein anderes System hat es geschafft, so viele Menschen aus der Armut herauszubringen wie Kapitalismus. Das glaube ich nicht nur, das ist auch zu belegen in Zahlen. Aber es geht ja auch eben nicht nur um Rente.
Das ist ganz tolle. Wenn wir jetzt beide so in meinem kommunistischen Lesezirkel, in dem ich ja mit 16 war, gewesen wären, hätten wir eine endlose Diskussion darüber führen können, über die Verantwortung des Kapitalismus, der ja sozialistische und sozialdemokratische Systeme massiv unterdrückt hat in ihrer eigenen Entwicklung. Siehe Kuba zum Beispiel. Also ich möchte jetzt nichts verteidigen, das ist nicht, hier spricht nicht der 44-jährige Thilo Mischke, sondern es ist der 16-jährige, der im kommunistischen Lesezirkel.
Du warst in einem kommunistischen Lesezirkel, wirklich?
Ja, selbstverständlich.
Was heißt denn selbstverständlich? War das so?
Na, ich finde, mit 16 in Ostberlin muss man in einem. Das ist eine sehr scharfe Trennlinie, die man in Ostberlin hatte. Du konntest dich entscheiden.
Zwischen Nazis und Kommunisten, oder?
Genau. So, das war diese Entscheidung. Du konntest natürlich irgendwie auch Gothic und irgendwie Hip-Hop machen, aber politisch gab es nur diese zwei Möglichkeiten.
Und das nannte sich wirklich kommunistischer Lesezirkel?
Wir haben es so genannt. Also man hat sich dann getroffen und dann hat man so Bücher gelesen, hat dann irgendwie Marx, das Kapital. Man hat es meistens auf den Tisch gelegt und Bier getrunken. Das war so der Hauptzweck dieser ganzen Sache. Okay. Aber natürlich wurde auch diskutiert. Also es gab ja also sehr so eben auch wurde diskutiert, dieser berühmte Satz, der Kapitalismus hat die Welt nach vorne gebracht. Und dann ist eben die geübte Antwort, naja, und der Kapitalismus hat andere Systeme unterdrückt mit Waffengewalt.
Welches
du guckst auf den afrikanischen Kontinent, alle Länder, die sich zum Beispiel entschieden haben, sozialdemokratisch oder sozialistisch zu werden, wurden ja von außen dann eben wirklich sanktioniert. Also Kuba ist wirklich immer ein gutes Beispiel, was die ganzen Sanktionen betrifft. Also Kuba geht es ja unter anderem auch so dreckig, weil es diese ganzen Sanktionen gibt. Das ist ja kein Geheimnis, das ist ja auch nicht, was ich mir jetzt ausdenke. Und ich glaube, ich habe durch diese Berichterstattung im Ausland, in diesen Krisen- und Kriegsgebieten in der Welt, schon auch gesehen, wirklich die olle Fratze des Kapitalismus und der Ausbeutung von Menschen. Und mir fällt es immer schwerer, umso älter ich werde, interessanterweise, so das so anzuerkennen, die glorreichen Leistungen des Kapitalismus. Und ich wünschte mir, wir würden in der Lage sein, so eine Art Chimäre aus verschiedenen Systemen zu entwickeln, die sich nicht nur auf Erfolg und Fortschritt berufen, sondern eben auch, ob es Menschen gut geht. So, was nützt
Erfolg?
Wir sind
ja gar nicht so wahnsinnig weit auseinander, würde ich dann doch im Ergebnis sagen. Also deswegen meine ich, habe ich zuerst gesagt, bin ich so ein Verfechter von Kapitalismus? Also ich würde erstmal trennen zwischen der ideologischen Bekämpfung von Sozialismus, weil das hat ja dann nichts zu tun, welches System funktioniert besser, sondern das ist ja dann wirklich klar sicher, die Amerikaner wollten aus einer ideologischen Überzeugung es auch nicht zulassen, so aus dem Gegensatz zu Russland. Also das heißt ja, man hat ja dann nicht den freien Wettbewerb zwischen den beiden Systemen zugelassen. Wenn ich jetzt so China angucke oder andere oder meinetwegen auch Dubai, wo ich ja länger gelebt habe, wo letztlich ja der absolute Turbokapitalismus herrscht, finde ich das gut? Nee. Also das ist natürlich, da wird schon irgendwie eine Form von Fortschritt produziert, die beeindruckend ist, die auch irgendwo Werte schafft, aber sicherlich auch viele nicht mitnimmt. Und in der großen Rücksichtslosigkeit gegenüber Ressourcen, schlechter gestellten Menschen und so weiter. Also das ist, finde ich, auch das Extrem, was nicht das Vorbild sein kann. Ich finde eigentlich das System, was wir in Deutschland hatten, traditionelle soziale Marktwirtschaft, also wo gesagt wird, man lässt Wettbewerb zu, sieht aber zu, dass man auch Menschen einen Schutzschirm oder eine Auffangmöglichkeit bietet, ein sehr, sehr gutes System, was nun leider unter Druck gerät. So. Da konnte ich mich immer sehr gut mit identifizieren. Ich glaube aber, die Debatten, die wir, das ist so der Kapitalismus, den ich meine, mit dem ich mich sehr wohlfühle. Wenn Menschen ehrgeizig sein wollen und arbeiten wollen und machen wollen und reich werden sollen, dann sollen sie es meinetwegen werden. Also das ist ja, solange es nicht sozusagen spiegelbildlich den Nachteil des anderen bedeutet, weil für die vielleicht entweder nicht können oder auch diesen Dauerkampf und Wettbewerb nicht wollen, das ist ja legitim, die trotzdem dann ein anständiges Leben führen können, ist ja alles gut. Ich finde aber so diese neusozialistischen Debatten, Mietendeckel, Enteignung, ja, wo es ja schon wirklich darum geht, dann eben diesen wettbewerblichen Teil doch eigentlich massiv zurückzudrängen, die finde ich dann doch auch wieder beängstigend.
Das ist interessant, dass du beängstigst. Ich finde die nicht beängstigend. Ich finde die wichtig, dass die geführt werden, weil wir ja alle eigentlich auch wissen, dass die nicht durchsetzbar sind. Also dass die Enteignung nicht durchsetzbar ist. Aber wenn Kevin Kühnert zum Beispiel fordert, jeder darf nur eine Eigentumswohnung besitzen, es darf kein Geschäft mit Wohnraum in Deutschland geben, dann ist es ja wie so ein Widerstand, der geleistet wird gegen diese Wohnraumproblematik, die in Großstädten in Deutschland ohne Zweifel existiert, die es geben muss. Und ich finde, ich stimme dir zu, dass das Verbot und das Enteignen, das sind alles auch so harte Wörter, eine heikle Debatte ist, aber ich finde es wichtig, dass wir sie führen. Ich finde es wichtig, dass es einmal diskutiert wird.
Das gehört zur Demokratie dazu, dass man über alles diskutiert. Genau, also das tun wir jetzt da auch. Gut, immer zurückzublicken, was waren die Fehler der Vergangenheit, ist ein bisschen müßig, aber es ist ja wichtig in dem Kontext, weil ich sage, auch da haben wir eigentlich ein gutes System in Deutschland, zu sagen, es gibt sozialen Wohnungsbau. Und es gibt also auch da eine, wie soll man sagen, Binarität letztlich. Also es gibt einen wettbewerblichen Teil von Wohnungen und Wohnungsunternehmen und es gibt einen staatlichen Fürsorgeteil. So. Und das ist ja, würde ich sagen, eigentlich auch richtig. Ich finde, es muss okay sein, auch mit Wohnung Geld zu verdienen, wenn es Leute gibt, die Geld ausgeben wollen und die eine große Wohnung haben wollen, die, nochmal, ich finde Reichtum per se nicht verwerflich und auch gar nicht. Also das soll es geben, wenn gleichzeitig, und das ist dann die Daseinsfürsorge des Staates, da garantiert wird, dass auch Menschen, die das nicht haben, einen Wohnraum bekommen sollen. Was hat man in Berlin beispielsweise gemacht? Hat alle Sozialwohnungen mehr oder weniger oder die Wohnungsbauunternehmen, die städtischen, verkauft, ja? Und hat damit
dieses Instrument,
genau, aus der Hand gegeben. Ja. Das war ein riesiger politischer Fehler. Und das hat eigentlich erst dazu geführt, dass wir jetzt auch diesen Blick haben, das sind alles irgendwie gierige Wohnungsbauunternehmen. Weil man diesen Fürsorgeteil im Grunde komplett verhökert hat. Und jetzt kauft man zum Teil eben Sachen wieder zurück für mehr Geld, als man damals durch den Verkauf eingenommen hat. Vielleicht kommt man da wieder hin, aber auch da würde ich sagen, es ist richtig, beides zu haben. Also ich finde, es muss okay sein, Geld zu verdienen, auch mit Wohnungen, aber es muss irgendwie daneben der Staat, und dafür ist er irgendwie auch da. Also wozu haben wir den Staat? Also der Staat hat irgendwie dann aber auch die Aufgabe, in einem anderen Bereich dafür zu sorgen, dass auch Wohnungen für die anderen da sind. Mhm. Das ist meine Aufgabe.
Also ich glaube, der Konsens von uns beiden ist, glaube ich, dass wir beide eine gesunde und gut funktionierende und gerechte Sozialdemokratie wollen. Das ist so das, was, glaube ich, das halte ich auch für das Beste, was wir rausbekommen können aus der Schlechtigkeit der Welt.
Genau, wo für alle Raum ist, für den Unternehmer genauso wie für den, der einfach ein Arbeiter ist und mit dem irgendwie hinkommen muss und trotzdem ein gutes Leben haben soll. So, das ist, und da sicherlich ist irgendwas ins Ungleichgewicht geraten. Und da müssen wir sehen, ob wir das irgendwie wieder hinkriegen. Ja. Aber weder würde ich jetzt sagen, also wir müssen jetzt hier in so einem sozialistischen Teil, noch würde ich sagen, Dubai ist irgendwie das Vorbild für uns. Also beides nicht.
Liebe Patreons, heute kündige ich was ganz Besonderes an. Und zwar wollten wir eigentlich, weil wir nachdem wir die Buchfolge heute aufgenommen haben, die neue Folge des Buchclubs, extra Content machen für Patreon. Das haben wir vergessen. Trotzdem bitte ich euch, unterstützt unabhängigen Journalismus mit 9, 5 oder 3 Euro im Monat und erhaltet dafür unzählige spannende Formate, die nächstes Jahr noch mehr werden. Zum Beispiel wird übermorgen, glaube ich, noch ein ganz neues Format produziert. Ich entwickle auch gerade ein neues Format. Ende des Jahres treffe ich mich dafür nochmal mit einer anderen Person. Also es passieren Dinge bei Patreon dafür, so dass es sich lohnt, Mitglied zu werden. Einfach, weil diese Vielfalt so einzigartig ist. Man nennt uns eigentlich auch in der Podcast-Szene das Netflix für die Ohren. So viele verschiedene Serien sind dort und Folgen, dass ihr euch gar nicht entscheiden könnt, was ihr als erstes hören sollt und dann wahrscheinlich so ein bisschen erschöpft abzieht. Das möchte man aber auch nicht. Naja, gut, schlechte Werbung zum Ende des Jahres ist okay. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen Dank an diejenigen, die uns schon unterstützen. Die größte Überraschung für mich war im Übrigen, und ich dachte, du sagst es, die Wehrpflicht.
Ach so.
Weil ich fand diese Einführung der Wehrpflicht, oder dass das jetzt wieder existiert, war für mich so, alter Falter. Das ist für mich jetzt so das Indiz, das Anzeigetierchen dafür, dass sich wirklich die Welt verändert hat, wenn in Deutschland wieder eine etwas kompliziertere Wehrpflicht, als wir sie beide noch erlebt haben, aber so eine prinzipielle Wehrpflicht eingeführt hat. Das war so wie, damit hätte ich nicht gerechnet.
Warst du beim Bund?
Nee, also warte, anders, lass mich anders reagieren. Rate.
Es hätte mich überrascht, nach dem kommunistischen Lesezirkel zu sagen, jetzt gehe ich in den Schützengraben. Habe ich aber auch schon erlebt. Also ich hatte auch ein paar sehr, wie soll man sagen, linke Freunde während der Schulzeit, die dann aber gesagt haben, jetzt wollen sie es mal wissen, wie es ist. Nee, ich hätte jetzt gesagt, Ja klar, irgendwie so, also sozial,
Zivi. Wie hieß es dann? Ja, ich habe Zivi gemacht. Ja, ich wollte verweigern, es wurde mir aber die Verweigerung wurde aber, der wurde widersprochen. Dann hätte ich dann in so einen Rechtsstreit gehen müssen, hatte ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich Zivi einfach gemacht.
Und wo?
Bei einem Fahrdienst in Berlin. Der Kniff an dieser ganzen Geschichte ist, dass ich keinen Führerschein hatte zu dem Zeitpunkt. Ich hatte also einen sehr bequemen Zivildienst, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ach, du musstest dann auch nicht den Führerschein dafür
Nein.
machen.
Ich habe dann irgendwann auch angefangen zu schwänzen und irgendwann gab es dann so auch so, es gab dann auch Stress, aber es war dann so, ich wollte ja verweigern, war meine Argumentation immer.
Ah, das ist ein guter Tipp. Das ist ja, wenn jemand nicht will, beim Fahrdienst. Ja. Ich muss dazu sagen, ich wurde gar nicht angefragt. Also das war ja hinten raus für die, die es nicht wissen oder wo es schon so lange her ist. Ich weiß nicht, wie es in Berlin war, aber bei uns, dass viele gar nicht mehr eingezogen wurden.
Also ich hatte diesen Einberufungsbescheid und ich hatte auch diese Untersuchung und dann habe ich dann so besonders doof mich gestellt und auch so gehustet und gab dann auch so Geschichten so von Leuten, die dann so gesagt haben, ey, du musst einfach abends vorher irgendwie 10 Flaschen Bier und richtig kiffen. Und dann gehst du zur Musterung am nächsten Morgen. Da bist du ja so fertig, dass die Leute dann irgendwie so der T5 ausgemustert oder irgendwie so.
Hat aber nicht geklappt. Aber,
du kamst nee, da hat bei mir nicht, und nichts. Hatte ich wirklich den Test mit Absicht falsch gemacht, gehustet, irgendwie so getan, als hätte ich ein gebrochenes Knie. Nichts. Hat nicht gereicht. Ich wurde dann tatsächlich T5 und hätte dann zu einem so Instandsetzungsbataillon hätte ich gemusst. Also so, also gar keinen Bock gehabt auf das ganze Ding. Gar nicht.
Ach du Schande. Ja, also ich meine, ich war jetzt nicht unglücklich. Ich meine, rückblickend, wenn man so ein bisschen älter wird, denkt man ja schon, also ich bin ja so Hals über Kopf dann ins Studium gestolpert, ohne dass ich eigentlich wusste, was ich wollte. Ich glaube, ich hätte auch ein Jahr dazwischen gebrauchen können, um mir irgendwie klarer zu werden, wo will ich hin. Ob dann jetzt der Zivildienst oder der Bund mir dabei geholfen hätte, ist natürlich eine große andere Frage. Ne? Also das gibt es auch so Fälle, auch in meinem Umfeld, die gesagt haben, das hat denen total geholfen irgendwie oder auch gerade in so, ich kenne ja schon durchaus ein paar Fälle, wo Freunde von mir in Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen gearbeitet haben und die das dann doch auch wirklich als sehr horizonterweiternd empfunden haben. Also es ist, glaube ich, nicht in jedem Fall schlecht und falsch. Ah, klar, Wehrpflicht. Insofern, ja, du hast schon recht, aber komischerweise ist es an mir vollkommen vorbeigezogen. Also was heißt vorbeigezogen? Es hat mich nicht getriggert, weil es auch nicht überraschend kam. Ich glaube, so ein Lady-Di-Moment, um auf den Anfang zurückzukommen, lebt natürlich aus so einer tiefen Überraschung, dass irgendwas passiert, mit dem man nicht gerechnet hat. Und ich finde diese Diskussion, ich habe damit festgerechnet, dass es kommt, ist natürlich richtig, was du sagst, ein Symptom einer komplett veränderten Zeit nach der Ukraine-Invasion und so weiter, dass man merkt, das ist ernst. Ja, das ist jetzt
na und? Und das Dramatische, genau, das Dramatische ist, als wir beide hätten zum Bund gehen müssen, da war das ja so, ja, da hast du dann irgendwie so Krieg gespielt. Da gab es keine Bedrohung, da gab es irgendwie nichts, was irgendwie uns betreffen könnte, besonders wenn du dich so kurz verpflichtest. Und jetzt ist es aber so, ey, es kann sein, dass diese Menschen, die sich jetzt verpflichten oder die jetzt eingezogen werden, dann auch wirklich in einen Krieg müssen und sterben werden und krank werden. Und das ist so, das war einfach so, ich hätte nicht gedacht, dass unsere Generation, dass wir das erleben. So ein Krieg.
Nee, definitiv. Also und wenn man das dann doch manchmal so liest, so diese Geheimdienstwarnungen und Berichte, dass Russland ja in der Tat sich auf einen Angriff auf NATO-Staaten einstellt, das finde ich auch, genau, das finde ich unvorstellbar.
Schauderlich. Schauderlich
ist das einfach. Absolut schauderlich, ja. Weil wir da natürlich, es ist für jeden Staat und für jeden Menschen dort schlimm, aber wir sind dann auch wirklich nah dran. Also ne, andere europäische Länder sind weiter weg. Wir sind dann fast ganz vorne mit dran. Das, ja.
Gab es 2025 eine große Enttäuschung, wo du sagen würdest, ich dachte, das kriegen wir besser hin?
Na, die gesamte Politik. Ja, also ich.
Das ist auch,
ja,
das ist
ja. Ja, also diese. Gut, bei der. Was war es denn vorher mit Scholz? Das war die Ampel. Kommt schon durcheinander. Da hatte man sich ja dran gewöhnt, dass das irgendwie so ein Zankhaufen war und. Hat ja noch so das, und das finde ich dann auch wiederum dramatisch. Ich glaube, viele und mich inbegriffen hatten so das Gefühl, das ist jetzt so ein Hänger. Das ist jetzt eine ganz unglückliche Konstellation. Das läuft alles nicht rund. Das ist so ein Ausreißer. Jetzt kommt eine neue Regierung und jetzt kommt mal wieder ein bisschen, ne, kommt mal ein bisschen Ruhe rein und jetzt, man kann vom Herz halten, was man will, so, aber zumindest irgendwie wird es jetzt ein bisschen stabiler. Und dass sich das nicht erfüllt hat, sondern dass es genauso zänkisch und unvereinbar und auch wenig wirklich anpackend, was die großen Probleme angeht, weitergeht. Das finde ich, das habe ich nicht erwartet. Das ist schlechter, als ich gedacht habe. Und wenn man sieht, was das mit sich bringt. Ich glaube, wir können alle mit großer Spannung, ich versuche es so auszudrücken, als Journalist auf die nächsten Landtagswahlen im kommenden Jahr blicken. Also was das an Verwerfungen nach sich zieht, auch da, glaube ich, das ist uns noch gar nicht so richtig deutlich klar. Oder wie siehst du das?
Ich sehe es tatsächlich also genau so, aber ich war auch da etwas hoffnungslos. Also diese Enttäuschung überrascht mich nicht, weil einfach diese schwache SPD, diese orientierungslose CDU, die versucht irgendwie sich gegen die AfD durchzusetzen, indem sie das Parteiprogramm versucht, abgemildert an ihre Wählerinnen und Wähler zu geben. Und es gibt genug wissenschaftliche Arbeiten aus der Politikwissenschaft, die nachbewiesen haben, wenn du extreme Positionen übernimmst für dein Parteiprogramm, dann machst du nur die Extrempositionen stärker, aber nicht deine eigene Partei. Also es gibt wirklich genug Studien dazu, die das belegen und genug Beispiele aus der Welt und aus der Geschichte, die das zeigen. Deswegen macht es mich traurig, wirklich traurig, dass wir in so einer wackeligen Situation unserer eigenen Demokratie so billige Fehler gemacht werden. Also dass da dass diese Parteien dass jetzt keine Einheit herrscht von, das habe ich jetzt auch in einem anderen Podcast gesagt, wirklich, es müsste eigentlich eine große Einheit herrschen zwischen CSU, von CSU bis zur Linke, dass man sagt, wir arbeiten jetzt hier erstmal zusammen, um dieses Land zu konsolidieren, um diese antidemokratischen Strömungen irgendwie in Schach zu halten. Es geht nicht ums Verbieten. Ich bin zum Beispiel auch nicht für ein Verbot der AfD. Das halte ich für eine ganz große Gefahr, wenn das irgendwie angestrebt wird. Einfach, wenn 28% der Menschen die AfD wählen wollen und du kommst dann mit einem AfD-Verbot um die Ecke, ist es einfach auch kein wirklich gutes Signal, was du dann irgendwie damit sendest. Aber ich glaube, dass wir an einem Punkt in der Geschichte der Gegenwart sind, wo wir parteiübergreifend uns organisieren müssen, diese Demokratie wehrhaft zu schützen. Und das ist die Demokratie, in der wir leben. Wir leben in einer wehrhaften Demokratie, die aufgrund ihrer eigenen Erfahrung wehrhaft ist. Und da sollte sich auch keiner schämen, irgendwie das einzugestehen, zu sagen, Schwächen zuzugeben. Und ich meine, Beatrice von Storch hat es in einem Paper festgehalten, hat wirklich gesagt, der Plan ist, die CDU zu zerstören, indem sie uns kopieren. Der Plan ist, die CDU so kaputt zu machen, dass wir an die Macht kommen. So, und sie machen es erfolgreich. Und das ist halt einfach so, dieses Paper ist öffentlich. Weißt du, Friedrich Merz kann es lesen. Strategen kennen dieses Paper und sie machen trotzdem, wo du so denkst, so, Leute, macht doch, seid Demokraten und nicht Copycats.
Ja. Ja, ich muss auch sagen, dass ich erlebe manchmal auch so Politiker ein bisschen aus der Nähe und auch seit mehreren Jahren, ich nicht begreife ich es wirklich nicht verstehe, ob sie diesen Blick von außen in dieser Gesamtheit haben. Weil manchmal so, ich weiß noch, bei Maischberger saß ich vor ein paar Monaten und da war Lars Klingbeil, der ja vor ein paar Jahren echt irgendwie so ein ganz, was heißt cooler Typ, aber jemand, wo ich wirklich dachte, Mensch, der redet authentisch und
der spielt Gitarre.
Kann nur ein guter Mensch sein, also, aber den ich doch irgendwie so zumindest als, wie soll man sagen, klar im Blick und authentisch einigermaßen doch wahrgenommen habe. Und der spulte dann bei Maischberger so Stanzen runter. Ja, ich dachte, das glaubst du doch jetzt nicht wirklich. Also zum Beispiel angesprochen wurde er auf die vielen Mitarbeiter für Ex-Bundeskanzler Scholz in seinem Büro. Sie gefragt, ja, braucht er jetzt wirklich so viele Mitarbeiter, wo, glaube ich, jeder normale Mensch sagen würde, nee, braucht er nicht. Und das wird auch Lars Klingbeil so klar gewesen sein. Und er spulte das ab. Ja, natürlich, wegen seiner herausragenden politischen und historischen Bedeutung und weil ja der Ukraine-Krieg in seine Zeit gefallen ist, brauche er mehr Unterstützung als alle anderen. Oder ich denke, Mensch, Lars, hättest auch mal sagen können, ja, stimmt, ist ein bisschen viel. Ne? Also, oder irgendwie anders reagieren. Oder meinetwegen noch sagen, kann ich nichts zu sagen. Aber da irgendwas, also ich fand, wir alle hörten uns das an und sahen das und dachten, das glaubst du doch gerade selber nicht, was du da sagst. Ne? Und das ist so, bei vielen Dingen, dass man so denkt, Mensch, habt ihr den Ernst der Lage eigentlich gar nicht begriffen? So. Da muss doch mal, man muss doch auch, Politik, ja klar, ist vielleicht immer so ein bisschen das Gegeneinanderspielen von Positionen und ist vielleicht in dem Punkt nie ganz aufrichtig. Aber wenn es komplett entrückt von der Realität sich auf ein Level abspielt, hier ist Realität und hier ist irgendwie Politik und hier diskutieren wir, ich glaube, dann entsteht bei vielen Leuten genau dieser Eindruck. Ne? Was wähle ich nicht mehr?
Ja. Glaubst du, fällt dir als jemand, der wirklich die Politik auch viel genauer beobachtet als ich, fällt dir so eine Art Gavin Newsom, also der Gouverneur von Kalifornien, der jetzt so als große Hoffnung, demokratische Hoffnung gehandelt wird, gibt es sowas in Deutschland?
Ja, es ist ja bei uns traditionell so ein bisschen anders. Ne? Dass, wenn man sich so anguckt in den USA, ist es ja üblich, dass auf einmal irgendwo einer kommt, der aus seinem Charisma heraus, gar nicht unbedingt aus einer großen politischen Erfahrung, also sehen Bill Clinton oder Barack Obama, meinetwegen auch Donald Trump. Also Leute kommen von irgendwo, bringen irgendeine Form von Charisma mit und sind dann da. So, das ist ja ein ganz anderes politisches Wachsen in die höchsten Ämter. Bei uns ist es ja doch durch dieses Parteiensystem, dadurch, dass wir nicht dieses Ausschlusswahlrecht haben, also entweder you win or you lose, sondern dass wir so viele Parteien haben in unterschiedlichen Konstellationen, dieses extrem etablierte Parteiensystem, gar nicht möglich, ne, dass man jetzt guckt, was weiß ich, in der Stadt Saarbrücken ist jetzt einer, der hat Charisma in irgendeiner Weise, ist für uns jetzt auch nicht so ein messbarer Wert und den setzen wir jetzt hin und der wird gewählt. Na, mit Macron war es ja im Übrigen auch ähnlich, wenn man sich mal dran erinnert. Der kam ja auch aus einer Außenseiterrolle, hat auch ein anderes System in Frankreich. Ich glaube deswegen, dass das wird bei uns auf lange Sicht nicht so funktionieren. Wer darauf gesetzt hat und ja kläglich gescheitert, ist zum Beispiel Sarah Wagenknecht. Die sagt,
aber Heidi Reicheneck hat es geschafft. Die hat ja eigentlich diese Social Media beherrschen und gleichzeitig eine sehr starke Persönlichkeit haben. Hat ja gut für sie und die Linke funktioniert.
Auf dem Niveau, wo die Linke ist, aber sie wird ja jetzt nicht 50% oder sowas holen. Also jetzt zu sagen, ne, also das ist jetzt die Hoffnungsträgerin, die holt wirklich die Mehrheiten, das sehe ich beim besten Willen nicht. Und darum wird es ja, wenn man das vergleicht, gehen. Also man holt jemanden, der ist charismatisch und der räumt ab und bringt das Ganze wieder in irgendeiner Weise auf Kurs. Ich glaube, unser gesamtes, sowohl wo wir herkommen politisch, also ich meine, wir hatten das mal, dass jemand durchmarschiert ist, auch mit einer besonderen Form von Charisma, nämlich einer ziemlich diabolischen und üblen. Also ich glaube, wir sind anders sozialisiert. Das wollen wir irgendwie vielleicht auch gar nicht, weil wir historisch damit was verknüpfen. Das Parteiensystem lässt es, oder ist auch nicht so darauf angelegt, dass so wird das bei uns nicht laufen. Es ist wirklich die Mühe der Ebenen so ein bisschen in der Politik. Mhm. Dadurch natürlich andererseits auch das, was ich gerade geschildert habe. Leute, die ewig dabei sind, die vielleicht auch unglaublich in dieses System, in diesen Sprech und in diese andere Welt hineinwachsen. Also man sieht ja, ne, ob das jetzt Jens Spahn ist oder gut auch bei den Grünen. Es ist ja nicht nur eine Partei, sondern überall. Ne, das ist wirklich eine Karriere, die man in der Partei, in der Politik in Deutschland macht. Und dieses, da kommt der Shootingstar. Und man muss auch die Frage stellen, ist das gut? Ne, also ne, Adolf war schon so ein Gegenbeispiel. Oder meinetwegen, ich finde, man kann auch über die Erfolgsbilanz von Barack Obama sehr, sehr intensiv diskutieren, der immer wieder gesagt hat, bei Giftgasanschlägen oder Angriffen in Syrien, da ist eine rote Linie überschritten, es ist nie was passiert. Ja? Also außenpolitisch extrem schwach, da sind also schlimme Dinge im Nahen Osten passiert. Während seiner Präsidentschaft hat er einen Friedensnobelpreis bekommen, wo man wirklich auch fragen muss, war das substanziell gerechtfertigt? Oder man sieht jetzt einen Donald Trump, wo man auch wieder sagen kann, also ist das, also ne, es kann in alle Richtungen und es kann, egal welcher Couleur man sich Politiker anschaut, finde ich, ist es nicht das Erfolgsmodell.
Den Charismatiker oder die Charismatikerin
zu wählen. Den Charismatiker sich rauszusuchen und den hinzusetzen, dann wird es gut. Ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Ja.
Gibt es denn 2026, lass mal kurz in die Zukunft gucken, 2026. Oh, ja. So, worauf freust du dich? Was ist sozusagen deine Hoffnung? Bitte gib den Hörerinnen und Hörern so einen Hoffnungsschimmer.
Also ich habe ja schon gesagt, ich bin eigentlich ein sehr positiver und
optimistischer Mensch. Deswegen, hau raus.
Wirklich so, das ist wirklich so. Das spielt sich bei mir aber eben vor allem daran ab, wie wir ja auch schon besprochen haben, ich kann wahnsinnig gut abschalten. Ich habe überhaupt kein Problem damit zu sagen, ich mache jetzt was anderes. Da freue ich mich auch auf viele Dinge jenseits der Nachrichten und des Journalismus. Was so die Weltlage angeht. Nee, ich bin sowieso auch da nicht, wie soll man sagen, grundpessimistisch. Es gibt Dinge, von denen ich glaube, dass sie eine riesen Herausforderung, um Christian Lindner, Gott habe ihn selig, an dieser Stelle zu zitieren, dornige Chancen. Aber so ist er.
Ja. Das war die kalte Hand von Christian Lindner, die mir gerade in den Nacken gegriffen hat.
Ja, es ist eine Perle, eine Sprachperle, die ich da jetzt hervorgekramt habe. Aber nein, ich glaube schon, dass die Welt wird sich weiterdrehen. Es wird sich irgendwie alles zurechtruckeln und es wird auch alles, ich glaube wirklich, nach Regen kommt wieder Sonnenschein, es wird auch irgendwie wieder gut, die Wirtschaft wird irgendwann auch wieder wachsen. Und ja, es ist schon so. Die Frage ist aber, wie weit muss man die Zeitleiste aufziehen, bis das ist?
Dann weißt du was, dann ändere ich die Frage und ich möchte jetzt von dir wissen, die Top 3 Bücher, die du dieses Jahr gelesen hast, mit denen du dich abgelenkt hast von der Wirklichkeit. Oh Gott, kannst auch nur Top 1 machen.
Das wird ganz schlimm.
Dann bin ich ja gespannt. Sebastian,
ist eine ehrliche Antwort.
Ja.
Ich lese ja sehr gerne Krimis vor allem. Jetzt erwartest du natürlich so Tolstoi oder hochintellektuelle.
Ich bin jetzt sehr gespannt. Du machst auf jeden Fall, baust eine gute Rampe dahin.
Also das absolut beste Buch, was ich in diesem Jahr, ich muss sagen, wieder gelesen habe, ist von Agatha Christie, And Then There Were None. Mhm.
Also, das ist so ein Whodunit, berühmter Agatha Christie? Oder ist es was anderes? Sie hat ja auch andere Bücher geschrieben.
Ja, ja, nee, who's ja. Done it? Du kennst And Then There Were None nicht. Also
ich lese keine, absolut keine Krimis und Thriller. Das haben wir auch schon mehrfach in dem Buchclub, den wir hier in diesem Podcast auch haben, besprochen.
Also ich dachte, ich im Sozialistischen. Achso, sorry, nein.
Da habe ich natürlich eine Buchempfehlung von Oscar Wilde, Der Mensch und Sozialismus, wie er perfekt zusammenlebt, kann ich jedem empfehlen. Der Mensch im Sozialismus. Ganz tolles Buch. Man hätte nie gedacht, dass Oscar Wilde es schreibt. Empfehle ich auch alle drei Ausgaben in diesem Podcast. Aber ich kann Krimis nicht lesen. Ich habe dieses Jahr versucht, es gibt eine japanische Agatha Christie-Version aus den 30ern. Und ich habe die angefangen zu lesen. Und ich war, es ist immer so, ich lese das und es ist auch interessant. Und ich sage so, mich interessiert doch aber überhaupt nicht, wer da umgebracht wurde. Interessiert mich einfach nicht. Und ich komme nicht in Krimis rein. Ich schaff's nicht.
Ja, das muss man respektieren, natürlich. Ja. Also das tue ich.
Sehr diplomatisch.
Ja. Aber es ist ja, gerade bei Agatha Christie, das ist ja mehr als nur ein Krimi. Es ist ja nicht nur die Frage, wer hat es getan. Also es ist bei ihr, also es sollte man, deswegen habe ich es auf Englisch auch gesagt, wirklich im original englischen, in der original englischen Version lesen. Es ist auch sprachlich wirklich toll. Es ist noch kein antiquiertes Englisch, aber es ist ein sehr, wie soll man sagen, ein sehr sophisticated Englisch. Mhm. Es ist natürlich auch die Szenerie, die sie beschreibt und wie sie Personen beschreibt. Es ist ja viel mehr als jetzt nur die Frage, war er es oder er es, also wie sie auch Charaktere zeichnet. Und auch vor allem, was bei ihr so ein wiederkehrendes Element ist, und das wirft schon große Fragen auf, ist so eine moralische Ebene. Also ich weiß nicht, hast du mal Mord im Orient Express gesehen?
Da kenne ich dann nur den Film, weil mein Vater das so liebt. Der hat es auf jeden Fall gelesen. Also,
klar, es geht um Mord, aber sowohl dort als auch bei Then There Were None ist es ja die Frage, ist das richtig oder falsch? Also kann man zum Beispiel im Mord im Orient Express der Kindsmörder, der nicht gefasst wurde, wo die Justiz sich nicht... den sie nicht bekommen hat und wo sich die Angehörigen zusammenschließen, den zu ermorden. Und dann am Ende die Frage steht, muss man der Polizei jetzt sagen, wie es wirklich war? Oder sagt man, nein, das ist entschuldbar. Und so ähnlich ist es bei And Then There Were None auch. Es sind alles Menschen, die irgendwie schuldig geworden sind im Laufe ihres Lebens. Also vielleicht zum Plot. Es ist so, dass sich 10 Menschen, die sich nicht kennen, auf einer entlegenen Insel treffen. Die werden dahin gelockt. Dann bricht der Kontakt zur Außenwelt ab und einer nach dem anderen wird umgebracht. Und es kommt aber immer heraus, dass jeder auch schuldig war. In irgendeiner Form. Jetzt löse ich aber nicht auf, wer es dann gewesen ist. So, aber das ist ja jenseits von, sagen wir, reiner Spannung etwas, womit man sich dann wirklich auch befasst und fragt, ja, das stimmt. Also gerade, ich meine, ich habe ja mal Jura studiert, habe
ich
schon gesagt.
Ich wollte gerade, das wäre jetzt die Anschlussfrage gewesen, ist es da dein Jurastudium, was einfach durchkommt und eigentlich wärst du gerne Richter geworden?
Ja, wollte ich wirklich. Im ersten oder zweiten Semester war das noch mein Wunsch. Dann habe ich ein Praktikum beim Amtsgericht gemacht und das war ganz, ganz ernüchternd. Aber klar, du machst ja auch sowas wie Rechtsgeschichte, ne, zum Beispiel, oder Kriminologie. Und das sind dann schon, weil es darauf keine richtig oder falsch oder keine definitive Antwort gibt. Wie bestraft man und kann Justiz wirklich angemessen Recht sprechen in jedem Fall? So, und vielleicht triggert mich das besonders daran. Also das war jedenfalls so mein...
Ich gucke dich gerade hier mit diesem Riverside-Bild an. Ich überlege gerade so eine Mischung aus so Kommissar Schreiber und Richterschreiber. Kann ich mir richtig gut vorstellen, auch als Romanfigur. So, weißt du, so der Nachrichtenjournalist, der dann so sich zurückzieht aus dem Berufsleben, weil er auch die Welt nicht mehr, ist ihm zu viel, will gar nichts mehr machen, zieht aufs Land und natürlich, was passiert? Ganz viele obskure Kriminalfälle müssen plötzlich gelöst werden.
Ach, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Das ist auch so lange her. War auch eine bewusste Entscheidung, aber ja, es ist dann doch immer wieder spannend, wie so ein Studium, was ja sehr intensiv ist, gerade bei
Jura. Hast du abgeschlossen? Ja, also ist es richtig fertig? Erstes Staatsexamen, ja. Beide?
Erstes Staatsexamen, genau.
Okay.
Also so das Übelste war, weiß ich noch, ich habe ja schon gesagt, Kriminologie hatte ich und dann sind wir zu einer Obduktion mal gefahren in München. Das war schon sehr speziell. Also das gehört
offensichtlich zur Ausbildung in dem Fall dann dazu,
man konnte sich dafür entscheiden. Wir waren gar nicht so viele, ne? Also Kriminologie ist ein Wahlfach, ist kein Pflichtfach. Er hatte das belegt und dann wurde das angeboten, das zu machen. Und ich hatte mich dafür angemeldet. Das waren, glaube ich, auch nur so 20 Leute insgesamt. Und dann waren wir da an der Uniklinik, ich weiß es gar nicht mehr, und haben da eine Obduktion beigewohnt. Das war schon, ja, ich weiß nicht, hast du das mal gemacht?
Ich habe Obduktion nicht, aber ich habe schon sehr viel Kontakt zu Toten gehabt, auf jeden Fall.
Ja, gut. Und du wirst jetzt die Stimmung hier nicht in den Keller ziehen, eigentlich.
Deswegen noch mal ganz kurz, Bücher hatten wir gerade, jetzt will ich wissen, Computerspiele, Brettspiele? Ist das dein Ding oder gar nicht?
Ach, viele Brettspiele wegen der Kinder. Also wir spielen ja permanent, was weiß ich, Mensch, ärgere dich nicht, ist nach wie vor hoch im Kurs, Siedler von Catan.
Okay, Tempo, kleine Schnecke, spiele ich gerade mit meiner Nichte.
Okay, und das kenne ich.
Das ist extrem öde. Das ist extrem öde.
Lotti Carotti, sagt ihr was?
Nee, aber es sind so Spiele, wo eine Farbe auf dem Würfel ist und du musst dann einfach eine Figur auf die Farbe setzen und dann ist das Spielprinzip erledigt. Das ist das, was ich gerade spiele und denke so, Hilfe, 3.
Ja, okay, gut. Ja, das ist vielleicht dann auch genau auf dem Level, wo sie gerade ist. Ja, viel Kartenspiele jetzt auch tatsächlich. Uno, Rummy ist gerade angesagt. Nee,
dann stelle ich dir die Frage nicht, da warte ich dann so komplexe Rollenspiele als Antwort. Wenn du dann aber so Uno und Rummy sagst, das ist dann mir zu normal. Da möchte ich dich jetzt nicht wissen, was ist dein bestes Brettspiel 2025? Rummy. Nee, das kann ich nicht gelten lassen.
Es tut mir wirklich leid. Also ich
muss dich nicht entschuldigen.
Ich dann so eine Erwartungsenttäuschung hier heute abliefern.
Bezüglich Brettspiele auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon mal sagen.
Ja, aber Videospiele zum Beispiel gar nicht. Spielst du Videospiele?
Ja, natürlich. Ich habe volontiert als in einem Videospielmagazin.
Jetzt im Ernst? Ach, du siehst, ich bin top vorbereitet. Ja,
ich habe bei einem, das war so eine, das, was Brand 1 für die Wirtschaft war, das gab es auch für Videospiele. Also so ein total kulturelles, sehr anspruchsvolles, super toll gestaltetes Videospielmagazin. Ganz kleine Auflage aus Hamburg. 4 Redakteure waren wir und ich habe das da geliebt. Da habe ich alles gelernt.
Was heißt alles gelernt? Also was man.
Na, zum Beispiel Themen, für die sich eigentlich niemand interessiert, nämlich Videospiele oder eine ganz spitze Zielgruppe, ganz breit erzählen. Also damals war es noch so, dass es eine spitzere Zielgruppe war. Also wie kriege ich das hin, dass sich Menschen, die sich nicht für Videospiele interessieren, aber jetzt diesen Artikel lesen?
Ja, eine knackige Überschrift. Ne? Also
genau, das und irgendwie auch die Themenauswahl, dass du eben nicht sagst, irgendwie wir haben die 5 besten Grafikkarten getestet, sondern irgendwie, dass dann der Artikel ist, und das gebe ich immer so als Beispiel, wie funktioniert eigentlich Flow? So, dass du, wenn du Tetris spielst, jeder kennt Tetris, und du kommst irgendwann in dieses Gefühl von Tetris, so dass du das, was ist das, wo kommt dieses Gefühl her? Oder ich habe einen Artikel geschrieben über Videospielen in der DDR. Warum war das so anders als im Westen?
Da gab es Videospiele?
Ja, es war mega gefördert.
Okay.
Weil man gesagt hat, alles, was es auch im Westen gab, es gab ein raubkopiertes Pong. Ich habe mal den Erfinder von Pong getroffen und habe ihm gesagt, wussten Sie eigentlich, dass es in der DDR ein Bootleg, eine Raubkopie von Ihrem Pong gab, auf einem umgebauten Radiowecker?
Aha.
Dann hat er gesagt, nee, wusste ich nicht. Dann habe ich gesagt, hier, das ist eine Bildschirmspielsystem 01, BSS 01, war die Konsole, da ist Pong drauf. Und dann habe ich ihm diese Geschichte erzählt von dieser Konsole und dass eben ganz doll gefördert wurde, weil man war der Überzeugung, wenn Kinder Videospiele spielen, werden sie zu Programmierern. Und das war ja das Gegenmodell von Westdeutschland, die Videospiele verteufelt haben und irgendwie auch so Spielhallen und Automaten aufgestellt werden. Und das war so ein Artikel, habe ich dann geschrieben. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
Mensch, habe ich noch was gelernt. Also, kann ich gar nicht mithalten. Also das letzte Mal, dass ich ein Videospiel gespielt habe, war, glaube ich, auf dem Amiga. Oder Amiga.
Ja,
oder
gut, Amiga. Das ist Amiga. Sehr lange her. Da stand die Mauer auch noch wahrscheinlich.
Das kann sein.
Ja, ich würde sagen, ja.
Wahrscheinlich. Also. Nee, komischerweise, da geht es mir so wie mit den Krimis bei dir. Also gar nicht, zieht mich überhaupt nicht rein. Also, aber ich weiß, es ist bei ganz vielen Leuten anders. Also ein riesen Ding inzwischen. Ja.
Dann möchte ich jetzt als allerletztes mit dir. Ich weiß nicht, ob dir das unangenehm ist, aber ich möchte es gerne machen. Und zwar, wenn du jetzt noch Tagesschausprecher wärst. Es ist der 31. Dezember 2025. Die letzte Sendung. Wie würdest du jetzt die Zuschauenden verabschieden und begrüßen im neuen Jahr?
Ja gut, da ist ja nicht viel Auswahl. Also ich meine, die Sätze sind ja vorgegeben. Also da ist ja bei der Tagesschau die Varianz ist ja denkbar gering.
Ich glaube, dann hast du heute Freiheit bekommen. Du hast heute in der Redaktionskonferenz wurde gesagt, Konstantin,
heute darfst du mal so, wie du willst.
Ja.
Also begrüßen, ich würde tatsächlich, das bringt jetzt eine große Diskussion auf, ich würde tatsächlich sagen, guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, ich würde die Damen und Herren wiederbeleben. Die werden ja eigentlich gar nicht mehr genannt. Und verabschieden würde ich mit, man muss aufpassen, weil so viele Sprüche sind schon benutzt worden. Nina Ruge, alles wird gut. Oder bleiben Sie zuversichtlich mit Ingo. Ich glaube, in meinen letzten Worten habe ich das auch irgendwie gesagt, glauben Sie weiter an das Gute oder so. Das trägt mich wirklich sehr. Also ich bin trotz allem, was wir auch so besprochen haben, echt, ich glaube schon am Ende, es dauert vielleicht auch ein bisschen, aber es wird schon alles irgendwie auch wieder gut werden. Und mich trägt das.
Ich finde das total schön und ich muss ganz ehrlich zugeben, also dadurch, dass wir uns heute wirklich zum ersten Mal auch miteinander unterhalten, ich bin wirklich überrascht auch von deiner Person. Also dieser Optimismus. Ja, ich glaube, für mich sind eben so Nachrichtenmenschen, die so am Puls der Zeit sind, können keine Optimisten sein. Und irgendwie beruhigt mich wirklich am meisten, dass du, der da wirklich an diesem Nachrichtenstrom stand, so optimistisch in die Welt blickt. Das finde ich einfach wirklich gut, muss ich auch ehrlich sagen. Bin ich auch irgendwie überrascht.
Ja, also ich habe jetzt manchmal sogar fast überlegt, dass ich irgendwie hier permanent bei dir sage, man soll wegschalten und nicht Und auch mal alle, wie sagt man, Viere gerade sein lassen? Nee, neun, hä, wie ist der Spruch?
Alle Fünfe? Ja. Ich weiß aber nicht, was das bedeutet. Heißt es die Finger an der Hand? Ich weiß nicht, was alle Fünfe gerade sein lassen bedeutet.
Ich habe gerade ChatGPT offen. Willst du
ja,
mal?
Ja, warte. Ja, dann jetzt frage ich mal kurz nach, was alle Fünfe gerade sein lassen bedeutet. Woher kommt das? Das war früher, war das im Übrigen ein 20-minütiger Beitrag bei Galileo. Jetzt fragt man
ja,
einfach
ja, genau.
nur noch ChatGPT.
Jetzt dauert es eine halbe Minute. Jetzt bin ich gespannt.
Redewendung ist sehr alt und geht wahrscheinlich auf das Rechnen und Abzählen im Mittelalter zurück. Beim Zählen oder Abmessen galt gerade Zahlen, ordentlich korrekt ungerade Zahlen, krumm, ungenau. Die 5 ist nun mal eine ungerade. Und wenn man jetzt die 5 gerade sein lässt, also etwas Unstimmiges korrekt sein lässt, dann nimmt man eine Ungenauigkeit bewusst in Kauf und entspannt sich. Aha. Man akzeptiert, dass etwas nicht exakt stimmt.
Okay. Siehst du, haben wir wieder was gelernt. Also hier ganz toll. Alles heute dabei. Infotainment würde man das, glaube ich, nennen.
Ja, und eine Kategorie im Übrigen des Journalismus, die ich sehr schätze und sehr besonders finde, Menschen erreichen, die sich normalerweise nicht mit komplexen und komplizierten Themen auseinandersetzen, weil sie keinen Bock haben oder keine Zeit haben oder das nicht wollen. Ich liebe das.
Wunderbar. Haben wir halt alles geleistet.
Alles drin.
Mensch, also... ja, entsprach das jetzt deine Erwartung? Also
das entspricht absolut meiner Erwartung. Das war ein schönes Gespräch. Ich hätte es gerne mit dir in echt geführt, weil das immer alles noch ein bisschen besser macht in echt. Aber wenn du Lust hast, machen wir es einfach nächstes Jahr in echt.
Sehr, sehr, sehr gerne. Und wir sehen uns ja, glaube ich, ohnehin im März.
Kannst du gerne sagen, ich komme zu dir in deinem Format.
In der Urania in Berlin, es wird kein DIA-Vortrag. Ich kenne die Urania vor allem für DIA-Vorträge und ähnliche Veranstaltungen. Nein, wir werden dort im Rahmen meines Late-Night-Programms am 19. März sprechen.
Ja.
Und da werde ich mir einen Fragenkatalog ausdenken und vorbereiten.
Habe ich total Bock drauf.
Das wird knallhart, aber es wird bestimmt auch sehr, sehr sympathisch und sehr lustig.
Freue mich auch ich finde, auf. Und das möchte ich jetzt einmal abschließend auch für die Hörenden sagen, das ist wahnsinnig faszinierend, wie viel du machst. Also mir ist jetzt erst, nachdem du aufgehört hast, diesen Job zu machen bei der ARD, aufgefallen, was für ein vielseitig tätiger Mann du bist. Das ist total irre. So, hier eine Bühnenshow, da ein Krimi-Programm.
Ja, vieles hat sich natürlich auch so ergeben, das muss man schon dazu sagen. Also es ist auch knackig so. Ich bin ja hier gerade irgendwo in Süddeutschland mit so einer True-Crime-Show unterwegs. Zum Beispiel, das war ja lange... Also das war so irgendwann mal angefragt worden, dann lief das, dann kam die Anfrage von Springer... Also das war nicht so geplant, mir ist es manchmal auch ein bisschen viel. Also es entspricht nicht mal. Ich kann auch sehr gut faul sein, das glaubt man immer nicht, aber das ist so ein bisschen der Vorsatz fürs neue Jahr. Vielleicht zu gucken, 1-2 Termine weniger.
Dann, das ist dein Vorsatz?
Was deiner?
Ich versuche seit Jahren mal Alkohol zu trinken, um mich ein bisschen zu entspannen. Ich schaffe das nicht. Ich trinke keinen Alkohol nie und ich will unbedingt mal dieses, was andere haben, mal so ein Glas Weißwein trinken, um runterzukommen. Ich würde es gerne können. Und das nehme ich mir jedes Jahr vor und ich trinke dann auch im Januar mal so ein Weißweinglas, stelle aber fest, ich möchte das nicht und höre dann wieder auf.
Ist das jetzt... Du
veräppelst mich. Ist kein Witz. Es ist wirklich ernst gemeint. Ich würde gerne auch mal runterkommen können.
Okay.
Das kann ich nicht. Ich finde das irgendwie so vorbildhaft, wenn Leute in der Lage sind, kontrolliert und gesund Alkohol zu trinken, um dann zu sagen, Mensch, das hat mich jetzt am Sonnabend mal so richtig ruhig gemacht. Ein Glas Weißwein.
Das geht nicht. Das ist ja interessant. Nee.
Mir schmeckt einfach Alkohol nicht. Und ich habe dann auch versucht, Weine zu trinken. Schmeckt nicht. Rotweine schmeckt wie Medizin, Bier, finde ich total nervig. Ich komme nicht rein. Ich krieg's nicht hin.
Ja, ist ja nicht schlimm. Also ist ja eher, ich glaube, jeder Arzt und jeder Gesundheitsexperte würde sagen, juhu, also das ist ja eigentlich total super. Ich finde es nur wirklich find's spannend.
Und ich beneide wirklich die Leute.
Ich kenne auch andere. Also hier der Kollege, mit dem ich gerade bei der True Crime Show hier unterwegs bin, Alexander Stevens, ist ein Anwalt, dem geht das auch so. Der trinkt gar keinen Alkohol. Also einfach, weil er auch sagt, schmeckt ihm nicht, bringt ihm nicht. Das ist ja, wenn man sich nicht wohlfühlt, ist ja alles in Ordnung. Also ich
kann mich auch nicht mehr unterhalten. Das ist so, wenn man dann so am Ambo-Tisch sitzt und dann so mal so ein gutes Glas Wein zum Essen trinkt oder unterhält sich. Ich werde irgendwie auch dumm. Ich habe das Gefühl, mein Kopf ist weich, ich kann mich nicht mehr richtig... Vielleicht, weil ich auch die Übung nicht habe. Deswegen, aber es wäre schön, wenn ich das mal könnte. Also irgendwie so ein Coping-Mechanismus finden zum Abschalten mit einem Glas Wein alle 2 Monate.
Ja, das müssen wir mal... Also weil das ist tatsächlich für mich so ein... Da sind wir sehr verschieden, ist für mich so ein Ding. Also das Glas Wein zum Abendessen oder so, das gehört für mich auch... Also weißt du, ich lebe wirklich wie ein Asket. Weder mache ich groß Party, wie wir jetzt schon festgestellt haben... Ich ernähre mich einigermaßen gesund, ich stehe jeden Morgen normalerweise bis auf heute recht früh auf, ich gehe zum Sport, also ich rauche nicht. Und das ist so das Einzige, wo ich denke, Mensch, meine Güte, und wenn es dann abends das Glas Wein ist, also jetzt gehe ich auf die 50 zu, dann ist es halt so.
Und ich finde das total richtig.
Ja, weiß ich nicht, kann man auch drüber streiten.
Also ich glaube, man kann, also das ist jetzt ja irgendwie auch nicht so, dass du sagst, also wenn ich jetzt nicht meinen 1,5 Liter Tetrapack Wein zum Einschlafen bekomme, dann würde ich jetzt auch schon sagen, Konstantin, du musst da, glaube ich, das ist nicht gut, dass du das trinkst. Aber ich habe tatsächlich, also du gehst gar nicht auf Party, ich gehe einmal im Jahr auf ein Festival, eskaliere dann da völlig voll und vollkommen und finde, das reicht mir dann auch wieder für ein Jahr.
Also fein. Ja, haben wir doch eine Menge. Also dann musst du aber am 19. März, ich stell dir ein Glas Wein hin, du kannst gucken, ob du dran nippst.
Wir probieren es aus.
Was passiert.
Wir probieren es aus.
Sehr schön, cool.
Sehr schön. Vielen Dank.
Hab mich sehr gefreut.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.